Quantenradar, ein Technologie-Podcast des Instituts für Innovation und Technik.
Herzlich willkommen zu unserer neuen Podcast-Folge, heute zum Thema Quantenannealing. Wie immer begrüßen euch am Mikrofon Benedikt Wenzel
und Christoph Kaschik. Herzlich willkommen.
Herr Christoph, wir haben in der letzten Folge mal über was anderes als über Computing geredet, ging um Quantenkommunikation. Jetzt sind wir quasi zurück im Quantencomputing-Bereich, hatten ja mal in einer vergangenen Folge zum Thema gatterbasierten Quantencomputing gesprochen und heute eben ja eine etwas andere Ausführung eines Quantencomputers. Es wird um Quantenannealer gehen. Und ja, die Frage ist, was verbirgt sich eigentlich hinter dem Begriff des Annealers oder des Vorgangs des Annealings? Damit können wir ja vielleicht erstmal starten.
Genau, das Annealing ist eigentlich ein Begriff aus der Materialfertigung, beispielsweise wenn man Gläser oder Metalle herstellt. Zu Deutsch sagt man da auch Tempern. Letztendlich geht es darum, dass wenn man große Blöcke aus Material herstellt, beispielsweise aus Glas, dann kann es halt sein, dass diese großen Blöcke, die man fertigt, da noch internen Spannungen haben im Material, die dann letztendlich später die Robustheit dieses Materials einschränken. Und die Idee von diesem Tempern oder Annealen ist dann eben, dass man dieses Material dann nochmal langsam erhitzt und durchglüht. Und dadurch lösen sich dann interne Materialverspannungen und dann lässt man das langsam wieder abkühlen. Und dann hat man im Prinzip Material, was wesentlich robuster ist.
Und dieses langsame Erhitzen, was du jetzt gerade erwähnt hattest, und langsam abkühlen, die Geschwindigkeit ist insofern von Relevanz, als dass man ja keine Verzerrungen mehr in dem Material, keine Verspannungen mehr haben möchte. Also würde man das zu schnell erhitzen oder abkühlen, würde halt die Gefahr bestehen, dass es einfach nicht sich perfekt von der Gitterstruktur her ordnet.
Genau, das Ganze kann man jetzt auch in der Quantenmechanik machen, bei diesem sogenannten Quantenannealing. Da wird es dann eben nicht mit Glas oder Metall gemacht, sondern mit einer Ansammlung von Qubits. Und auch da ist es wieder so, dass man ähnlich wie beim klassischen Annealing oder Tempern jetzt nicht unbedingt eine Temperaturkurve durchfährt mit diesen Qubits, sondern eine magnetische Feldkonfiguration beispielsweise. Ja, die Qubits folgen dann eben so einer magnetischen Feldkonfiguration. Genau gesagt sind es dann beispielsweise die sogenannten Spins oder Momente, von denen dann später auch die Rede sein wird, die halt dieser Ausrichtung des Magnetfelds folgen. Und ja, damit kann man letztendlich dann mathematische Optimierungsprobleme lösen, wie wir dann auch im Interview hören werden.
Genau, du hattest die Spins angesprochen, erstmal als abstrakten Begriff. Technisch kann man das Ganze dann realisieren, indem man supraleitende Schleifen hat und die Durchflussrichtung dieser supraleitenden Schleifen bestimmt dann eben, ob das Spin-up oder Spin-down ist. Also letztlich will man ja zwei Zustände realisieren. Du hattest auch schon die mathematischen Optimierungsprobleme angesprochen, also dieses Rechenparadigma des Annealings. Dahinter steckt so die Hoffnung, dass man mit den Maschinen, mit denen das dann durchgeführt wird, neue Lösungsverfahren ermöglicht, mit denen dann diese mathematischen Optimierungsprobleme gelöst werden können, mithilfe dann sogenannter Quantenalgorithmen, also Algorithmen, die halt speziell auf dieser Art Quantencomputer, dem Quantenannealer in dem Fall, laufen können oder implementiert werden können. Und etwas pauschal gesagt, lassen sich halt besonders schwere Optimierungsprobleme mit einer großen Menge von Eingabeelementen, also das können Gegenstände, Orte, was auch immer sein, lösen, bei denen die Rechenzeit oder eben der Speicherplatz als quasi Ressource sehr schnell eben mit der Anzahl der Eingabeelemente skalieren.
Das sind dann diese NP-schweren Probleme, von denen man vielleicht schon mal gehört hat.
Genau, Begriff kommt aus der theoretischen Informatik, also ist insofern nicht neu. Neu ist eben, dass da eine bestimmte neue Komplexitätsklasse, sagt man auch in der theoretischen Informatik, durch diese Quantenannealer zugänglich wird. Und wer Interesse hat, sich da weiter zu vertiefen in diese Komplexitätsklassen, dem werden wir dann entsprechend auch nochmal einen Link in die Sendungsnotizen legen.
Genau, aber dann wollen wir euch jetzt nicht länger auf die Folter spannen. Du hast ein Interview geführt mit Dr. Tobias Stollenberg vom Forschungszentrum Jülich und ihr werdet jetzt genau über dieses Quantenannealing dann reden. Viel Spaß damit.
Das Expertengespräch.
Unser Gast in der heutigen Podcast-Folge zu Quantum Annealing ist Herr Dr. Tobias Stollenberg. Nach seiner Promotion in theoretischer Physik der kondensierten Materie bei Hans Kroha in Bonn hat er etliche Jahre am Deutschen Zentrum für Luft- und Raumfahrt geforscht und unter anderem die Quantencomputing-Gruppe am Institut für Softwaretechnologie geleitet. Seit kurzem nun ist er Leiter der Forschungsgruppe Quantum Algorithms am Peter-Grünberg-Institut 12 des Forschungszentrums Jülich. Ja, Tobias, herzlich willkommen.
Guten Morgen.
Du hast ja bereits 2016 in Kooperation mit der NASA an und mit Quantencomputern gearbeitet, also letztlich noch vor dem großen Hype der vergangenen Jahre. Und vielleicht magst du mal erzählen, wie kam es eigentlich dazu? Das war jetzt nicht nur der eine Aufenthalt in 2016, sondern es folgten noch weitere. Was hast du dort gemacht?
2016 kam die NASA auf uns zu, weil die hatte einen D-Wave Quantenannealer 2013, glaube ich, zusammen mit Google gekauft. Und du hattest schon gesagt, es war vor dem aktuellen Quantencomputer-Hype. Das heißt, sie haben Leute gesucht, die mit ihnen zusammen ausprobieren, was diese Maschine kann und insbesondere Anwendung aus der Luft- und Raumfahrt halt auszuprobieren, ob man diese Anwendung mit einem Quantencomputer oder mit einem Quantenannealer lösen kann. Und die NASA-Gruppe ist dann, wie gesagt, auf das DLR zugekommen, weil es da schon eine Verbindung gab. Ich war damals in der High-Performance-Computing-Abteilung und die NASA-Gruppe ist genau in diesem gleichen Bereich nur bei der NASA angesiedelt. Das heißt, diese High-Performance-Computing Connection gab es schon.
Also im Endeffekt High-Performance-Computing sind super Rechner, die einfach auch sehr komplexe Probleme lösen können.
Genau. Also das sind halt diese super Rechner, die in großen Rechenzentren stehen und zum Beispiel in der Luft- und Raumfahrt werden damit Aerodynamikberechnungen gemacht. Das ist so das typische Beispiel aus der Luft- und Raumfahrt. Also simuliert, wie Luft um Flügel herumströmt, um damit Flugzeuge zu optimieren. Genau. Und aus dieser Tradition heraus guckt sich die NASA und aber auch das DLR halt auch die Methoden an, also das Hochleistungsrechnen und halt auch neuartige Architekturen, wie halt zum Beispiel Quantencomputing. Und die NASA ist dann, wie gesagt, auf uns zugekommen und ich habe mich dann damals freiwillig gemeldet, also weil ich halt durch meinen Hintergrund das interessant fand und bin dann für 3 Monate zur NASA gefahren, um dort zusammen mit den Forschern dort ein Problem aus der Flugroutenoptimierung zu lösen mit dem D-Wave-Quantenannealer.
Hinter Annealing steckt ja ein bestimmtes Paradigma, Rechenparadigma. Wir hatten in vergangenen Folgen, hatten wir schon über gatterbasiertes Quantencomputing gesprochen. Und was macht so einen Quantum Annealer als Quantencomputer aus, beziehungsweise in welcher Art unterscheidet er sich dann vielleicht auch von dem gatterbasierten Quantencomputer?
Ich finde immer den Vergleich zu Analog- und Digitalrechnern ganz hilfreich. Also bei klassischen Rechnern hat man ja auch Digitalrechner und Analogrechner, also die Rechner, die wir halt kennen, auf die wir jeden Tag benutzen, sind halt digitale Computer. Das heißt, sie haben irgendwie eine diskrete Operation und analoge Computer haben in gewisser Weise kontinuierliche Operationen. Und so ähnlich ist das halt auch bei den Quantenannealern oder adiabatischen Quantencomputern. Das ist halt eine andere Bezeichnung dafür. Und den gatterbasierten Quantencomputer, die man halt manchmal auch digitale Quantencomputer nennt. Und der Unterschied ist dann also bei einem gatterbasierten Quantencomputer hat man, also bei beiden Ansätzen hat man ein Quantenregister, also Qubits, mehrere Qubits meistens, die halt die Informationen enthalten und die und auf denen dann gerechnet wird, indem man diese Qubits verändert. Und beim GATA-basierten Quantencomputer sind das halt sozusagen diskrete Operationen. Also man hat eine diskrete Änderung des Zustandes. Also tatsächlich ist die Änderung auf der Maschine nicht diskret, sondern man versucht, es diskret zu emulieren. Aber das ist halt das Rechenparadigma. Und im Gegensatz dazu beim Quantenannealer versucht man, das nicht diskret zu machen, sondern kontinuierlich. Also man verändert dieses Quanten-Bit-Register kontinuierlich und versucht damit zu rechnen.
Du hattest adiabatisches Quantencomputing angesprochen. Das ja, namensgebend ist ja nun mal ja, das adiabatische Theorem aus der Quantenphysik. Vielleicht magst du da noch mal kurz drauf eingehen, inwieweit ein Quantenannealer vielleicht ein Spezialfall vom adiabatischen Quantencomputing ist und ja, welche Randbedingungen dann so eine Maschine auch erfüllen muss und vielleicht aber auch der Annealer bisher nur erfüllen kann.
Ich glaube, das Bild von Spin-Systemen ist hier einfach nützlich. Also Spins sind magnetische Momente, um genau zu sein, quantenphysikalische magnetische Momente. Und die richten sich halt nach den äußeren Feldern aus. Also man kann sich vorstellen, man hat ein äußeres magnetisches Feld oder man hat zwischen zwei von diesen magnetischen Momenten eine entweder ferromagnetische Wechselwirkung, das heißt, die wollen beide Nordpole wollen nach oben zeigen, oder antiferromagnetisch, das heißt, der Nordpol von dem einen will sich mit dem Südpol von dem anderen ausrichten. Und ja, die Gesamtstruktur dieser Wechselwirkung, die, ja, das bezeichnet man dann als Hamiltonian in der Physik. Also das ist einfach die Konfiguration dieser Kraftfelder.
Es ist letztlich ja eine Funktion, die mein System beschreibt mit bestimmten Eigenschaften.
Genau. Und ja, das Quantenregister, also am Anfang der Berechnung versuche ich dann, das System in dem niedrigsten Energiezustand von so einer Kraftfeldkonfiguration ja, damit zu starten. Und dann ändere ich die Kraftfeldkonfiguration kontinuierlich in eine Konfiguration, dessen niedrigsten Energiezustand ich finden möchte. Und die Konfiguration der Qubits, also wenn ich ja nachher messe ich immer bei Qubits Nord oder Süd, also 0 oder 1, hoch oder runter und nichts dazwischen. Aber die Qubits können natürlich zwischendurch, also während der Berechnung, auch Werte zwischen 0 und 1 sozusagen annehmen. Aber am Ende bekomme ich dann halt so eine Reihe von Nullen und Einsen, also ein Bitstring, und das entspricht dann quasi der Lösung meines Problems. Und das ist dann der niedrigste Energiezustand von einer Kraftfeldkonfiguration, deren niedrigsten Energiezustand ich halt nicht kenne. Und diese Kraftfeldkonfiguration entspricht irgendeinem Problem aus der echten Welt, was ich halt lösen möchte, einem Optimierungsproblem.
Jetzt ist es ja gemäß dem adiabatischen Theorem aus der Quantenphysik so, dass ich dieses Kraftfeld, von dem du sprachst, technisch wird das ja dann zum Beispiel realisiert durch ein Magnetfeld, dass ich da möglichst langsam die Änderung dieses Kraftfelds vollziehen muss. Ja, was heißt eigentlich möglichst langsam?
Ja, genau, das habe ich jetzt noch gar nicht erwähnt, wie dieser Prozess vonstatten geht. Also ich habe nur gesagt, es ist kontinuierlich. Und genau, du hast richtig gesagt, das muss langsam passieren, weil es gibt halt das adiabatische Theorem aus der Physik, das sagt, wenn ich im Grundzustand von einer Kraftfeldkonfiguration starte und dann hinreichend langsam diese Konfiguration ändere, dass ich dann garantiert im Grundzustand bleibe. Und hinreichend langsam hängt halt davon ab, wie nah sich wenn man jetzt auf der Energieskala guckt, gibt es immer den niedrigsten Energiezustand und dann gibt es den ersten angeregten Zustand. Das heißt, das ist, man kann sich vorstellen, bei so einer Spin-Konfiguration, also diese magnetischen Momente, dass ich davon einen umdrehe und dann hat das System eine höhere Energie. Und damit bin ich dann im ersten angeregten Energiezustand. Und je nachdem, wie weit energetisch dieser erste angeregte Zustand von dem niedrigsten Energiezustand ist, das bestimmt, wie langsam oder beziehungsweise wie schnell ich diesen adiabatischen Prozess durchführen kann, ohne vom niedrigsten Energiezustand auf den ersten hochzuhüpfen. Weil wenn das passiert, dann bin ich halt nicht mehr im Grundzustand und damit funktioniert das Prinzip nicht mehr.
Und wieso möchte ich eigentlich in dem Grundzustand bleiben? Also was für einen Vorteil bietet mir das dann in diesem Rechenparadigma des Quanten-Annealings oder adiabatischen Quantencomputings?
Mhm. Ja, also das Ziel ist, den niedrigsten Energiezustand von einer Kraftfeldkonfiguration zu finden, den ich halt nicht kenne. Also ich kenne die Spin-Konfiguration nicht und ich kenne auch die Energie nicht, die dieser niedrigste Energiezustand hat. Und das ist im Prinzip das Ziel, also der Output dieses Computers. Der gibt mir eine Spin-Konfiguration, also eine Reihe von Nullen und Einsen, die halt einer niedrigsten Energie entspricht und übersetzt dann auf die Anwendung mein Optimierungsproblem löst.
Und wie bekomme ich jetzt mein in der Realität existierendes Problem quasi auf Qubits initialisiert? Also wie starte ich da eigentlich?
Also das sind halt typischerweise diskrete Optimierungsprobleme. Das heißt, man hat eine Kostenfunktion, also irgendwas, was man optimieren will in der Logistik, irgendwie die Zeit, die insgesamt oder Energie oder Kosten, meistens halt wirklich Kosten, jedenfalls bei wirtschaftlichen Anwendungen. Und die hängen dann von diskreten Variablen ab, also Sachen, wo ich entscheiden kann, A oder B oder A oder B oder C. Ein ganz einfaches Beispiel ist das Rucksackproblem. Da hat man einen Rucksack und man hat Bücher und jedes Buch hat einen bestimmten Wert. Also es hat einen Wert, einen monetären Wert. Das eine Buch kostet 10 Euro, das andere kostet 20. Und es hat aber gleichzeitig ein Volumen. Also das eine Buch ist dick, das andere ist dünn. Und das Ziel ist es, den Rucksack so zu packen, dass er halt möglichst viel Wert enthält, also möglichst viel, also wertvolle Bücher, aber ich bin halt limitiert durch das Volumen oder das Gewicht des Rucksacks. Und da ist meine Entscheidungsvariable einfach, nehme ich Buch X mit oder nehme ich es nicht mit? Und das ist ein Beispiel für ein diskretes Optimierungsproblem, in dem Fall binär, also ich kann nur entscheiden, nehme ich das Buch mit oder nehme ich es nicht mit. Also das ist eine Ja-Nein-Entscheidung. Und die Kostenfunktion in dem Fall, das, was ich in dem Fall maximieren will, ist der Wert. Aber man kann ein Problem, was man maximieren will, immer umschreiben, indem man einfach ein Minuszeichen vorsetzt und dann ist es ein Minimierungsproblem. Genau, und das ist also so ein Beispiel. Und das muss ich dann übersetzen in diese Kraftfelder. Das macht man wie folgt. Also man muss das Problem zum Beispiel, also bei einem D-Wave zumindest.
Das ist ein Quanten-Annealer vom kanadischen Quantencomputerhersteller D-Wave.
Genau. Und der kann halt mit sogenannten Kubo-Problemen umgehen. Das sind binäre Optimierungsprobleme. Wie ich das gerade beschrieben habe, also man hat eine Funktion, die hängt von binären Variablen ab.
0 oder 1.
0 oder 1, genau. Und das Q steht für, also das heißt Quadratic Unconstrained Binary Optimization. Also das Q steht für quadratisch. Das bedeutet, dass diese Funktion lineare Terme enthalten darf oder quadratische Terme. Und aber keine kubischen Terme oder höhere Terme. Das ist aber eine Eigenheit von dieser D-Wave-Maschine, deswegen habe ich das auch erwähnt. Im Prinzip sind alle möglichen Kraftfelder und Konfigurationen denkbar, aber das hat halt technische Gründe, warum dieses Quadratische eine Einschränkung für echte Maschinen ist, insbesondere für den D-Wave.
Das heißt, vielleicht nochmal zurück im Vergleich jetzt zu einem gatterbasierten Quantencomputer. ist eigentlich die Stärke der zumindest jetzt existierenden Quantenannealer, dass ich insbesondere quadratisch-binäre Probleme, Optimierungsprobleme lösen kann.
Genau, das ist das ist halt die Anwendung, die am natürlichsten mit solchen Maschinen lösbar ist und die auch am meisten untersucht wird.
Ja. Das würde im Grunde aber auch mit einem gatterbasierten Rechner funktionieren, weil der eben universell ist, also jede Problemklasse quasi berechnen könnte. Aber wieso hat man dann jetzt in den Anfängen, sage ich mal, von 2016 an vornehmlich erstmal auf diesem
warum man die untersucht hat, ja.
Genau.
Weil die verfügbar waren. Wie gesagt, NASA hat, glaube ich, 2013 den Computer gekauft. Also die konnten den wirklich kaufen und bei sich hinstellen. Und gatterbasierte Quantencomputer gab es damals noch nicht zu kaufen. Wir haben ja jetzt in Deutschland auch einen IBM-Computer. Ich weiß nicht, ich glaube seit 2019 oder irgendwie um den Dreh rum. Das gab es halt vorher nicht. Und auch die Anzahl der Qubits ist bei den Annealern, die es von D-Wave gibt, viel größer. Da, also schon 2016 auf der Maschine, die ich gerechnet habe, waren es 2000 Qubits. Und in Jülich steht jetzt, oder ich weiß nicht, ob er jetzt schon dort steht, aber ich glaube schon, wir bekommen da auf jeden Fall jemanden, einen, der 4000 Qubits hat. Und die IBM-Maschinen haben halt eine Größenordnung weniger Qubits.
Du hattest am Anfang den Vergleich gezogen mit klassischem analogen Computing versus diskreten Computing. Und das heißt, dass der Grund, warum jetzt vielleicht zu Beginn eher Annealer realisierbar waren und sind, liegt darin, dass der Quantenzustand, mit dem ich ja dann irgendwie rechnen will, dass der bei einem Annealer nicht so stark oder nicht so präzise adressiert, manipuliert werden muss wie bei einem wie beim gatterbasierten Rechner.
Ja, das so verstehe ich das auch. Ich bin kein Experte in der Hardware-Implementierung, aber so So ist auch mein Eindruck, dass es so ist, dass man die Maschinen halt immer irgendwie kontinuierlich steuern muss. Also die Steuerung ist analog, das ist einfach so. Und das heißt, dieses digitale, gatterbasierte Paradigma darauf anzuwenden, ist einfach schwieriger. Genau, so verstehe ich das.
Okay, wir waren gerade dabei, ein quasi reales Problem wie das des Rucksackpackens mit den Büchern, hattest du ja beschrieben, auf so eine Maschine zu implementieren. Magst du nochmal erzählen, während deiner Forschungsaufenthalte, was waren das da konkret für Anwendungsfälle, die es da zu implementieren galt?
Ja, genau. Also der erste Anwendungsfall, der kam tatsächlich auch dann von der NASA. Die Quantengruppe dort hat zusammengearbeitet mit Leuten aus den Abteilungen, die sich halt für Flugroutenoptimierung interessieren. Und da war das ein Problem, wo es darum ging, transatlantische Flüge zu optimieren. Also im Moment ist es so, dass wenn Flugzeuge über den Atlantik fliegen, dass die auf, das könnte man als Flugzeugautobahn bezeichnen. Also es gibt vorgezeichnete Routen, die fliegen. Aber es gibt halt die Idee, um auch Energie zu sparen, sogenannte windoptimale Trajektorien zu benutzen. Das heißt, man berechnet aus Wetterdaten erstmal Trajektorien vor, die dann halt, also wenn man sich das anguckt auf einem Bild, gehen die halt überall lang, also nicht schön alle auf diesen Autobahnen, sondern die gehen halt je nachdem, wie der Wind ist. Wobei ich das so verstehe, dass das relativ stabil ist, also man berechnet die einmal und dann kann man dann diese Routen auch nutzen für ein paar Monate. Jedenfalls, das Problem an der Sache ist aber, dass das die Kollisionsvermeidung viel schwieriger macht. Also man hat dann halt diese windoptimalen Trajektoren, sind kreuz und quer. Und man möchte dann natürlich nicht, dass die Flugzeuge kollidieren. Und dann hat man ein Optimierungsproblem, dass man nämlich die Flugzeuge, also man hat einen Flugplan von allen transatlantischen Flügen. Das ist der Input. Man hat die windoptimalen Trajektorien. Das ist auch ein Input. Und dann muss man entweder Delays einbauen, also dass die Flugzeuge ein bisschen später losfliegen, oder Manöver, also dass sie halt dann kurz abweichen von den windoptimalen Trajektorien, um nicht zu kollidieren. Und diese Variablen, diese Delays und diese Manöver, das ist das, was wir dann versucht haben zu ändern. Und die Kostenfunktion, also das, was wir optimieren wollten, war der minimale Delay natürlich. Also man will alle Flüge durchbringen und sie sollten Verzögerung. Also möglichst wenig Manöver und Verzögerung, dass der Flugplan halt nicht wirklich gestört wird. Und das habe ich versucht mit einem D-Wave Anila zu lösen. Das hat sich erstmal als sehr schwierig herausgestellt, weil das ein kontinuierliches Problem ist. Also man kann sich ja vorstellen, dass so ein Manöver nicht einfach, ich fliege jetzt 30 Grad oder 45 Grad nach links ist, sondern ich kann alle möglichen kontinuierlichen Winkel, also natürlich sind Manöver mehr als Winkel, aber man kann sich vorstellen, dass das ein kontinuierliches Problem ist.
Also wie die Zeit, der Zeitparameter ist ja auch, genau. Läuft kontinuierlich durch.
Genau, wenn man jetzt nur die Verzögerung sich anguckt, dann ist es genau ein kontinuierlicher Parameter. Und es hat sich halt rausgestellt, dass das eigentlich keine gute Idee war, diese kontinuierlichen Parameter zu untersuchen, weil der Quantenanila halt auf diskrete Probleme ausgelegt ist. Und das heißt, wir konnten das schon machen, aber einen direkten Vergleich mit klassischen Verfahren war nicht möglich. Und eigentlich haben wir dann später auch festgestellt, dass es nicht so viel Sinn macht, solche kontinuierlichen Probleme anzuschauen.
Kann man sagen, woran das lag von der Architektur des Rechners ausgesehen oder die Anzahl der verfügbaren Qubits?
Ja, wenn man eine kontinuierliche Variable diskretisiert, also man muss das halt dann übersetzen auf diskrete Variablen, das machen im Prinzip ja auch klassische Rechner. Also in den klassischen Rechnern hat man ja auch diese Fließkommazahlen, die werden also auch durch diskrete Variablen dargestellt. Aber das kostet natürlich. Also man muss, sagen wir mal, wir haben jetzt eine Verzögerung von entweder 3 Minuten, ich glaube, wir hatten 3 Minuten, 6 Minuten, 9 Minuten, sowas zum Beispiel. Und das bildet man dann ab, dass man halt sagt, 7 Minuten sind nicht erlaubt, sondern nur 6. Und alles dazwischen ist auch nicht erlaubt, sondern nur diese diskreten Werte. Und dann muss man das noch auf, das sind ja erstmal dann diskrete Werte, aber die muss man noch auf binäre Werte abbilden. Also kodieren nennt man das.
Da kommt dann auch wieder das Kubo-Problem.
Genau, man muss es im Endeffekt auf ein Kubo abbilden, also auf ein binäres Problem, und es muss auch noch quadratisch sein. Und das war bei diesem Flugroutenoptimierungsproblem auch gar nicht so einfach.
Okay, das heißt dann am Ende der Implementierung und des Durchrechnens, wie kann man sich das vorstellen? Was blieb da? Ihr habt ja schon dann ein Ergebnis rausbekommen. Das hat aber zu lange gedauert oder es war von der Qualität her nicht ausreichend genug?
Dadurch, dass wir diese ganzen Abbildungsschritte machen mussten, haben wir halt sehr viel an, also man hat erstmal 2000 Qubits, aber wenn man dann die ganzen Abbildungsschritte macht, dann verbraucht man halt ganz viele dieser Qubits durch die Codierung, durch die Abbildung auf die Maschine, und das sorgt dafür, dass man nur extrem kleine Probleme lösen kann, also sowas wie, weiß ich nicht, 5 Flugzeuge und eine Handvoll Trajektorien. Und dann ja, dann kann man das nicht wirklich vergleichen mit klassischen Verfahren, weil die Probleme sind einfach viel zu klein. Man kann keine Skalierung feststellen, weil man braucht einfach mehr Datenpunkte und größere Probleme und das ging einfach nicht. Das heißt, was die Studie im Endeffekt gezeigt hat, war eigentlich so eine Art Benchmarking von dem Quantenannealer. Wir haben nämlich festgestellt, dass die Präzision, mit der man diese Kraftfelder und damit das Problem spezifiziert, nicht genügend groß war. Und also das war der limitierende Faktor in der Performance.
Das heißt aber, jetzt ist das natürlich ein konkretes Beispiel, ein Anwendungsfall, den ihr da implementiert habt. Würdest du sagen, du hattest ja schon die Problematik erwähnt, dass wenn man kontinuierliche Variablen hat und die halt übersetzen muss, das ist ja auch ein relativ allgemeines Problem, was jetzt nicht nur auf diesen Anwendungsfall zutrifft, dass das schon ja relativ grundsätzlich eine Problematik, zumindest mittelfristig dann für derartige Annealing-Maschinen
ja, ist. Definitiv. Und man muss im Nachhinein auch sagen, wir hätten es wahrscheinlich auch vorher wissen können, aber das war halt damals so eine Zeit, wo man einfach Sachen ausprobiert hat und ich meine, wie gesagt, die Studie hatte trotzdem den Mehrwert, dass man halt etwas über die Maschine selber rausgefunden hat. Genau, aber das sehe ich so, also was man sich angucken sollte, sind Probleme, die von sich aus schon diskret sind. Das sind üblicherweise diese NP-schweren Probleme, also Probleme, die deren Laufzeit exponentiell mit der Problemgröße anwächst. Und dieses Rucksackproblem, was ich erwähnt habe, ist halt ein Beispiel für so ein Problem. Und solche Probleme treten aber auch in der Logistik überall auf. Also das nächste Problem, was ich mir da angeschaut habe, war das Flugsteigzuweisungsproblem. Da geht es darum, Flugzeuge an Flugsteige zuzuweisen und das ist eine diskrete Entscheidungsvariable, also entweder ist das Flugzeug am Flugsteig A oder am Flugsteig B und das ist auch ein binäres Problem und es ist auch ein quadratisches Problem, das heißt, das hat halt einfach besser gepasst auf die Maschine und da macht es viel mehr Sinn, sich solche Probleme anzuschauen.
Kann man da schon Abschätzungen oder habt ihr dann im Rahmen eurer Studie und Forschungsarbeit schon Erfahrungswerte sammeln können, ab welcher Problemgröße da ja Schwierigkeiten in der Praktikabilität auch letztlich auftauchen?
Ja, also es gibt schon bei kleinen Problemgrößen kann man die Limitationen der Maschine sehen, die aber nicht grundsätzlich sind. Also ich hatte vorhin schon die Präzision erwähnt. Das ist halt, eins der Probleme. Das nächste Problem ist, dass nicht, dass die Vernetzung der Qubits, also ich hatte vorhin gesagt, bei dem Kubo hat man quadratische Terme, das heißt, zwei Variablen interagieren. Oder in dem physikalischen Bild, man hat ein Kraftfeld zwischen zwei dieser magnetischen Momente, der Spins. Und dieses Kraftfeld zwischen zwei Spins, das hat man halt nicht jeder Spin mit jedem anderen Spin. Also man hat keine vollständige Konnektivität, sagt man, auf den echten Maschinen. Und das liegt daran, dass die meistens, also zumindest bei D-Wave, festkörperbasiert sind. Das heißt, die sind auf so einem Chip, also auf etwas, was zweidimensional ist. Und das schränkt halt die Konnektivität grundsätzlich ein.
Bei dem eigentlichen Rechenvorgang, wenn man das Problem jetzt implementiert hat, da kann man ja nicht wirklich nachvollziehen, was passiert in der Maschine drin, sondern man hat am Ende eigentlich einen Lösungsvektor mathematisch ausgedrückt. Ja. Und wie kann man da sicherstellen, also erstmal die Frage, ist die Lösung optimal?
Nein. Also diese Maschine ist ein sogenannter eine heuristische Methode. Das heißt, es gibt halt deterministische Algorithmen. Das heißt, wenn ich einen Input rein tue in den Algorithmus, bekomme ich immer den gleichen Output. Und bei heuristischen Algorithmen ist das halt nicht der Fall. Da kann ich immer den gleichen Input reintun und ich kriege jedes Mal ein anderes Ergebnis raus.
Hört sich erstmal nicht wirklich praktikabel an.
Ja, aber es ist halt so, dass diese schweren Probleme, diese NP-schweren Probleme, auch heutzutage schon mit klassischen Rechnern mit Heuristiken gelöst werden, weil sie exakt, es gibt zwar exakte Verfahren, aber die skalieren halt, wie ich gerade gesagt habe, exponentiell mit der Problemgröße und sind dann für echte Logistikprobleme zum Beispiel einfach nicht exakt lösbar. Die sind einfach zu groß, die Probleme, um die in einer akzeptablen Zeit zu lösen. Das heißt, man nutzt da heute schon heuristische, klassische Verfahren. Und was der Quantenanniler für ein Use Case hätte, wäre halt einfach eine bessere Heuristik zu sein. Und genau, deswegen ist das grundsätzlich kein Problem, aber man muss natürlich wissen, dass das Ergebnis nicht das exakte Ergebnis ist.
Und im Vergleich nochmal zu dem GATA-basierten Quantenrechner, können da auch heuristische Algorithmen implementiert werden?
Ja, die sind im Prinzip auch alle heuristisch. Also man kann die Wahrscheinlichkeit halt hochtreiben, dass man ein gutes Ergebnis hat, aber im Endeffekt sind alle Quantencomputer-Algorithmen heuristisch.
Okay. Du hattest jetzt schon an einigen Stellen erwähnt, dass einfach die Verwendung eines Quantenanniler in der Praxis ja noch nicht wirklich wirtschaftlich ist. Es gibt noch nicht keinen Mehrwert. Trotzdem läuft aktuell ja viel Forschung, nicht nur bezüglich Quantenanniling, sondern einfach generell im Themenkomplex ja. Quantencomputing. Und was sind jetzt vielleicht auch aus deiner Erfahrung heraus Wege, die man gehen kann, trotz der eingeschränkten Hardware-Verfügbarkeit, um sozusagen forschungstechnisch weiterzukommen?
Ja, also die große Herausforderung besteht ja darin, eine nützliche Anwendung auf einem Quantencomputer schneller oder besser zu lösen als auf einem klassischen Computer. Und das ist bis jetzt noch nicht demonstriert worden, jedenfalls nicht meines Wissens. Aber das ist natürlich das große Ziel. Und das, um das zu erreichen, glaube ich, muss man sowohl die Anwendung anschauen, als auch die Hardware und ihre Eigenheiten und Restriktionen. Und man muss das in so einem gesamtheitlichen Ansatz versuchen, nach vorne zu bringen. Das nennt man oft Hardware-Software-Co-Design, also das versuchen wir halt auch bei uns im Institut und in Jülich so zu machen, dass man einen guten Überblick über Anwendungen hat und auch darüber in Zusammenarbeit mit der Industrie, was sind eigentlich Anwendungen, die wirklich einen Mehrwert bringen in der Industrie. Also wir gucken uns, also man als Forscher geht man halt oft hin und guckt sich irgendwelche, wie zum Beispiel das Rucksackproblem, sogenannte akademische Probleme an, die verwandt sind mit den echten Weltproblemen, aber halt schon starke Abstraktionen sind. Und das heißt, es ist schon sehr vorteilhaft, wenn man weiß, was sind eigentlich die echten Weltprobleme, wo ein wirklich ein Mehrwert für die Industrie entstehen würde, wenn man die Lösung, sagen wir mal, 1% besser machen würde. Und solche Probleme existieren. Und es ist gut, die zu kennen, aber andererseits ist es halt auch wichtig, dass wir gucken, was kann die Hardware eigentlich und wie wird sie sich entwickeln. Und diese Sachen müssen sich halt gegenseitig befruchten in so einem Hin und Her. Also man guckt, was kann ich auf dem Computer machen, wo sind die Einschränkungen, wenn ich versuche, so ein echte Weltproblem zu lösen, dann muss ich auch grundsätzliche Fragen stellen. Da muss ich dann wieder auf akademische Probleme zurückgreifen, wenn ich Benchmarking mache. Genau, also es ist wichtig, dass diese beiden Forschungsrichtungen eng zusammenarbeiten. Das ist, glaube ich, der Weg, den man gehen sollte. Und dann werden wir auch irgendwann eine nützliche Anwendung schneller auf einem Quantencomputer lösen können.
Es ist ja beim GATA-basierten Quantencomputer, hatten wir das schon angesprochen in der vergangenen Folge, möglich, mit klassischen Rechnern Quantencomputer zu simulieren, über klassische CPUs. Und das ist auch bei Annealern der Fall. Inwieweit ist das dann möglich und inwieweit wird es vielleicht auch praktiziert, um da sich den Anwendungsfällen aus der Realität besser zu nähern?
Ja, also das geht natürlich in gewissen Umfang und ist im Prinzip ähnlich wie bei den GATA-basierten Quantencomputern. Also man kann das simulieren, aber man ist da halt eingeschränkt in der Größe. Also ich weiß nicht, wie der Weltrekord jetzt gerade aussieht, aber so um die Größenordnung 50 Qubits kann man auf einem GATA-basierten Quantencomputer, kann man einen GATA-basierten Quantencomputer mit klassischen Computern simulieren. Und meines Wissens ist das ähnlich auch mit dem adiabatischen Quantencomputer. Wenn man dann Noise hinzufügt, also Rauschen und Fehler, dann wird es schnell noch schwieriger. Und das sind aber die echten Maschinen. Also die echten Maschinen haben halt Rauschen und weitere Einschränkungen. Und wenn man die simulieren möchte, wird es halt noch teurer. Und dann ist die Größe, die man simulieren kann, halt noch kleiner.
Hattet ihr während eurer Forschung auch darauf zugegriffen, dass ihr bestimmte Probleme erstmal auf dem klassischen Rechner simuliert habt?
Tatsächlich nicht. Also das ist aber eigentlich das richtige Vorgehen. Also man sollte das parallel machen. Aber wir haben in der Studie damals, kamen wir wirklich nur aus der Anwendungsrichtung und haben geguckt, wie kann ich das Problem lösen. Aber ich glaube, dass das alleine eigentlich nicht ausreicht. Also man muss schon schauen, dass man halt versteht, warum es nicht funktioniert. Also das haben wir natürlich auch teilweise rausgearbeitet durch diese numerischen Experimente auf der Maschine. Aber das begleitend zu simulieren macht absolut Sinn, um dann festzustellen, ob die Hypothese, die man hat, warum es nicht funktioniert, tatsächlich der Grund ist. Und dass man das halt systematisch erklären kann.
Vielleicht abschließend, wenn wir jetzt über Quantenannealing als spezielles Modell von Quantencomputing gesprochen. Es gibt bestehende Superrechner, die einfach komplexe Probleme derzeit schon lösen können. Mit Blick auf die Zukunft und der Herausforderungen, die du jetzt auch angesprochen hast, würdest du, ja, wie optimistisch bist du, dass da vielleicht in den nächsten Jahren auch gerade durch Co-Design von Hardware und Software, dass da sozusagen ein Anwendungsfall bei rumkommt, den man dann auch gewinnbringend implementieren und berechnen kann mit einem Annealer?
Ich bin auf jeden Fall optimistisch, sonst würde ich den Job nicht machen. Also es ist spannend, in diesem Feld zu arbeiten, genau aus diesem Grund. Also man muss halt schauen, was ist es für ein Anwendungsfall. Es wird jetzt nicht überall den Durchbruch haben. Es wird irgendeine sehr spezielle Anwendung sein, wo ein Quantencomputer schneller oder besser ist als ein klassischer Computer. Aber das ist ja nur der erste Meilenstein. Danach muss man halt sehen, was danach passiert und welche Anwendungen noch einen Vorteil bieten könnten. Aber ich denke schon, dass das passieren wird. Und das macht halt Spaß, da mit beizutragen.
Und man kann auch sagen, dass Quantum Annealing neben dem GATA-basierten Quantencomputing durchaus seine Daseinsberechtigung hat und einfach es sinnvoll ist, in den nächsten Jahren beide Entwicklungspfade noch zu verfolgen.
Auf jeden Fall. Also nur im Moment ist es halt so, weil D-Wave war zuerst da, dann kam IBM. Im Moment gucken alle auf das GATA-basierte Quantencomputing, aber dieses adiabatische Quantencomputing ist meiner Meinung nach genauso interessant. Es ist völlig offen, meiner Meinung nach, welches dieser beiden Paradigmen den Quantenvorteil zuerst demonstrieren wird. Beides ist relevant, beides ist interessant und sollte verfolgt werden.
Ja, und letztlich Konkurrenz belebt ja auch den Markt. Also
ja.
Dann bleibe ich auch mit dir gespannt, welches dann vielleicht der technologisch vielversprechendste Pfad in der Zukunft sein wird. Wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Spaß, Erfolg und Freude bei deiner Forschung und vielen Dank für das spannende Gespräch.
Ja, danke dir.
Besten Dank.
Okay. Okay, Benedikt, da haben wir jetzt mal einen Gesamteindruck bekommen zum Thema Quantenannealing. Mein ganz persönlicher Eindruck ist hier, dass die Quantenannealer in gewisser Weise so ein One-Trick-Pony sind. Das heißt, die können eigentlich prinzipiell erstmal nur ein bestimmtes Optimierungsproblem sehr gut lösen. Das ist halt das
ein Kunststück.
Genau. Und ja, letztendlich, wenn man versucht, damit dann auch andere Probleme zu lösen, die halt über dieses klassische Optimierungsproblem, was jetzt hier besprochen wurde, hinausgeht, dann wird es halt sehr schnell kompliziert. Und dadurch schränken sich so ein bisschen die Einsatzmöglichkeiten von diesen Quantenannealern erstmal ein.
Ja, also ein Problem klingt jetzt ein bisschen sehr einschränkend. Also es gibt natürlich verschiedene Probleme innerhalb dieser Problemklasse der Optimierung. Mhm. Aber was man auf jeden Fall ja festhalten kann, diese Forschungsarbeiten da in Zusammenarbeit mit der NASA, was sich da herausgestellt hat, dass Probleme mit kontinuierlichen Variablen, eben wie bei der Flugroutenoptimierung, dass die schon ziemlich ungeeignet sind für so einen Quantenannealer. Also diese Übersetzung von kontinuierlichen Variablen in Diskrete, die dann halt der Quantenannealer verarbeiten kann, die kostet allein schon etliche Qubits sozusagen. Und dann muss ja nochmal das Problem weiter übersetzt werden auf die quasi Rechnerarchitektur, also die Art, wie die Qubits miteinander verbunden sind. Also insofern, kurzum können wir festhalten, Probleme mit kontinuierlichen Variablen sind nicht wirklich geeignet für Annealer. Und ja, es eignen sich eben eher Probleme, die diskrete Variablen haben, wie zum Beispiel die im Interview erwähnte Flugzuweisung. Auch für die konnte erstmal nur in sehr kleinem Umfang eine Rechnung durchgeführt werden mit Lösungen, die jetzt noch nicht wirklich praktikabel sind und skalieren für in der Realität. Insofern auf jeden Fall noch Forschungsstand vom technischen Reifegrad her.
Ja, einen spannenden Punkt fand ich auch, dass jetzt letztendlich diese Quantenannealer auch nicht die bewiesen mathematisch besten Lösungen bei diesen Optimierungsproblemen herausfinden am Ende. Das heißt, letztendlich ist der Quantenannealer einfach hier nur eine bessere Heuristik.
Ja, und vielleicht auch nochmal den Punkt von Tobias aufgreifend, den fand ich ganz schön, den Vergleich eines Quantenannealers mit einem analogen Computer, also letztlich der kontinuierliche Operationen ausführt, ein bisschen in Abgrenzung zu einem gatterbasierten Quantencomputer, der diskrete Operationen oder zumindest, wie Tobias meinte, emuliert diskrete Operationen ausführt. Und dieses Rechenparadigma schränkt aber auch, wie im Interview ja angeklungen, den Lösungsbereich eines solchen Annealers ein.
Genau, ihr hattet ja auch so ein bisschen über diese Qubit-Zahlen gerechnet, die jetzt momentan verfügbar sind. Also wenn man sich mal das aktuelle Modell von D-Wave anschaut, das ist der sogenannte Advantage Quantum Annealer, der hat so über 5000 Qubits und aber auch hier, wie es ja auch schon gesagt wurde, ist das gleiche Problem eigentlich wie bei den gatterbasierten Rechnern, dass man eigentlich eine sogenannte All-to-All-Connectivity hätte, das heißt, jedes Qubit sollte eigentlich mit jedem anderen Qubit auch verbunden sein, um wirklich die maximale Performance aus diesen Rechnern herauszuholen. Das ist halt technisch leider einfach nicht möglich. Also da ist man noch weit von entfernt. Und ja, dieser Rechner von D-Wave, der aktuelle, dieser Advantage, der hat halt aktuell 15 Verbindungen zu anderen Qubits mit einem Qubit. Das heißt, da sind noch einige technische Herausforderungen, die es da zu lösen gilt.
Genau, also du hattest das Performance genannt. Letztlich will man ja mathematische Funktionen, die unsere Umgebung modellieren und wo wir dann deren Optimum wir finden wollen mithilfe des Rechners, die wollen wir übersetzen, implementieren auf dem Rechner. Und da ist es halt besonders sinnvoll und notwendig, dass die einzelnen Qubits miteinander gekoppelt sind, um beispielsweise Verschränkung zu erzeugen zu können und dann auch ja aufwendigere Algorithmen zur Lösung des Optimierungsproblems implementieren zu können. Du hattest gerade das aktuelle Modell von D-Wave angesprochen. Das basiert auf der sogenannten Pegasus-Topologie. Was das genau heißt, da werden wir euch auch nochmal in den Sendungsnotizen einen dezidierten Link zu reinpacken, aber im Endeffekt nochmal auf die Rechnerarchitektur bzw. Topologie eingehend. Wir haben ein mathematisches Problem, Funktion, was unsere Wirklichkeit modelliert, das wollen wir halt auf den Rechner bringen. Und das macht man im Falle des Annealers über einen sogenannten Graph. Ein Graph kann man sich bildlich vorstellen als eine Karte zum Beispiel von einem U-Bahn-Netz, wo man die einzelnen Stationen drauf sieht. Das entspricht dann den sogenannten Knoten und die Strecke sozusagen, die die Stationen verbindet, das wären dann sogenannte Kanten, also die paarweisen Verbindungen von den Stationen oder auf den Quantenrechner übersetzt auf die Qubits. Und wenn man dann sein mathematisches Problem, seine Funktion in diesen Graph übersetzt hat, dann bedeutet das halt physisch, ich habe meine Qubits, die wie eingangs in unserer Folge erwähnt, durch die Flussrichtung des Stroms durch supraleitende Schleifen einstellbar ist, und ich habe sogenannte Kablers, also das sind dann magnetische Felder, mit denen ich die Qubits koppeln kann, verbinden kann. Und damit habe ich halt verschiedene Einstellmöglichkeiten, um mein mathematisches Problem eben auf dem Computer zu implementieren.
Genau, und letztendlich vielleicht, wenn man jetzt nochmal bei diesem U-Bahn-Plan bleibt, das Problem ist dann halt einfach, dass man gewisse Verbindungen hat zwischen verschiedenen Stationen, die dann so auf der Topologie von dem Quanten-Annealer gar nicht wirklich abbildbar sind, weil es einfach diese Verbindungen zwischen den Qubits da nicht gibt. Und da muss man sich dann halt ein bisschen Brücken bauen durch zusätzliche Qubits, um dann diese Verbindungen virtuell sozusagen herzustellen. Also es ist immer dieses Mappen, also dieses Abbilden von beispielsweise so einem Fahrplan auf einen Quanten-Annealer, auf die jeweilige Topologie, das hat schon das selbst ist halt eine relativ große Aufgabe.
Ja, beziehungsweise wenn man dann diese 5000 Qubits von dem aktuellsten Modell hernimmt, dann klingt das erstmal viel, aber durch diesen, wie du ihn genannt hast, Mapping-Prozess gehen etliche Qubits schon allein darauf, dann die logischen Qubits zu repräsentieren. Jetzt haben wir die ganze Zeit über in der Folge immer von einem Hersteller gesprochen, von Quantenannealern, D-Wave, dem kanadischen Unternehmen.
Genau, D-Wave ist halt einfach der größte Hersteller momentan, der wahrscheinlich auch am weitesten einfach verbreitet ist in den Medien und von dem man am meisten hört. Ich habe mal ein bisschen geschaut, ob es eigentlich noch andere Firmen gibt, die jetzt so Quantenannealer wirklich als Hardware herstellen. Und ich hatte jetzt nur gesehen, dass NEC, also eine Firma aus Japan, da jetzt auch versucht, solche Rechner herzustellen, zumindest erstmal im Kleinen.
Und Kilimanjaro. Ich habe vorhin nochmal nachgeschaut.
Ah, ja.
Das ist ein junges Unternehmen aus Spanien, aber so wirklich groß im Vergleich auch zu den Herstellern für GATA-basierte Quantencomputer ist der Markt eigentlich nicht, habe ich zumindest den Eindruck.
Das fand ich auch sehr bestechend. Also es gibt ja wirklich mittlerweile eine ganze Anzahl von Firmen, die jetzt diese GATA-basierten Quantencomputer herstellen möchte und da wirklich auch an der Arbeit ist. Bei den Annealern sieht das wesentlich magerer aus. Also was man halt noch findet, sind diese sogenannten Digital Annealer. Das heißt, es sind letztendlich klassische Prozessoren, auf dem man versucht, diese Quantenphänomene zu emulieren, also sogenannte quanteninspirierte Prozessoren. Da gibt es von Fujitsu beispielsweise die Digital Annealer Unit, DAU. Das ist so eine Sache, da wird jetzt nicht wirklich mit Quanteneffekten gearbeitet, aber es ist letztendlich so ein Emulator, beziehungsweise was jetzt auch mittlerweile probiert wird, ist halt solche Quanten-Annealer auf Großrechnern zu simulieren, also wirklich in so High-Performance-Computing-Clustern letztendlich diese quantenphysikalischen Effekte zu simulieren.
Bei D-Wave gibt es auch sogenannte Hybrid Quantum Classic Algorithms. Wenn man dann auf einer D-Wave-Maschine quasi seinen Code ausführt, dann wird halt auch ein nicht unerheblicher Teil des Quantencodes durch klassische CPU oder GPU zumindest berechnet. Und ja, das zeigt halt auch nochmal, dass einfach der technische Reifegrad da noch relativ gering ist dieser Maschinen. Eigentlich auch nicht in großem Unterschied zu dem, was wir auch damals für die GATA-basierten Rechner diskutiert hatten. Was ich auch interessant finde, nochmal bei D-Wave geblieben, 1999 bereits gegründet, also wirklich schon ein Vierteljahrhundert altes Unternehmen.
Vermutlich eine der ersten Firmen, die sich das Ganze so ein bisschen auf die Fahne geschrieben hat mit Quantencomputing, ne?
Genau, eigentlich so zumindest eine öffentlichen Wahrnehmung das erste Unternehmen, und das schreiben sie sich auch so ein bisschen auf die eigene Fahne, was dann rund 12 Jahre später, also 2011, den ersten kommerziellen Quantencomputer angeboten hat und an Lockheed Martin war das damals verkauft hat. Also es hat schon seine Zeit gebraucht, bis es dann halt ein System gab, was annähernd irgendwie von praktischer Relevanz war. Ja, und das hat dann nochmal knapp weitere 10 Jahre gedauert, bis dann jetzt 2020, du hast es erwähnt, das neueste Modell mit über 5000 Qubits herauskam, was dann eine neue Topologie erstmals, also nach der Chimera-Topologie, die vergangenen 10 Jahre eben auf den Grundlage der Rechenmaschine war, das ja war nun 10 Jahre später, kam das erste Mal ein Update quasi zur neuen Topologie der Qubits. Und ja, das finde ich schon ganz schön bemerkenswert, wie viel Entwicklungsaufwand da dann auch reinfloss, um die Technologie voranzubringen, und zeigt halt einfach auch nochmal ganz allgemein, wie aufwendig das Thema Quantencomputing auf Hardware-Seite unter anderem auch ist, um da ja Fortschritte zu machen.
Ja, und ich finde, da lohnt sich auch der Blick nochmal ein bisschen generell auf die Optimierungsprobleme, was beispielsweise da jetzt mit klassischen Algorithmen passiert. Also da gibt es weiterhin auch Neuerungen rein im klassischen Feld. Wir hatten es ja auch schon mal gehört, dieses häufig zitierte Optimierungsproblem, das Problem des Handlungsreisenden oder auch Traveling Salesman Problem genannt, wo es also darum geht, verschiedene Städte beispielsweise zu besuchen und eine kürzeste Verbindung zwischen diesen Städten dann zu finden.
Das lässt sich übrigens auch ganz gut auf diesen Graph, den wir vorhin besprochen hatten, nochmal abbilden.
Genau, also das ist im Prinzip genau das gleiche Konzept dahinter. Da hört man beispielsweise häufig immer so als Argument, ja, die klassischen Algorithmen, die scheitern da schon so ungefähr bei 30 bis 40 Städten, wenn man da das Problem lösen möchte, dass man da nicht mehr die optimale Lösung findet. Und da muss man aber sagen, da gibt's auch eigentlich mittlerweile klassische Algorithmen, die da weitaus besser sind. Das wird immer so als Argument genannt, da muss jetzt ein Quantencomputer her. Aber es gibt da beispielsweise diesen sogenannten TSP Concord Solver. Das ist ein klassischer Algorithmus, der durchaus extrem schnell funktioniert, und damit kann man dann auch über Zehntausende von Städten hereingeben, und letztendlich findet man da mathematisch bewiesen die optimalste Lösung auch in sehr kurzer Zeit. Also man sieht da schon so im klassischen als auch jetzt im quanteninspirierten Bereich, wenn es jetzt also um die Emulation von Quantencomputern geht, ist da sehr viel Musik noch drin, abseits dieser reinen Quantenhardware.
Ja, und ich würde meine Aussage aus dem Gespräch mit Tobias auch nochmal wiederholen, was die Hardware erstmal anbelangt. Konkurrenz belebt den Markt, also zwischen diesen einzelnen Technologieansätzen für die Hardware. So würde ich das jetzt auch im Bereich der Algorithmik sagen, dass halt durch die möglichen neuen Rechenparadigmen, die Maschinen da erhoffen lassen, gleichzeitig aber auch Fortschritte im klassischen Algorithmikbereich geschehen.
Genau, das ist dann immer dieses Stichwort Quanten inspiriert.
Genau.
Okay, dann haben wir jetzt nicht nur über Quantencomputer geredet, sondern auch ein bisschen über klassische Algorithmen und Emulatoren. Ja, ich denke, wir haben ein ganz gutes Bild vermittelt, was da die aktuelle Entwicklungslage ist mit den Quantenanilern. Und würde ich sagen, sind wir soweit durch.
Ich würde auch sagen, das war jetzt auch erstmal der Rundumschlag im Bereich des Quantum Annealings. Da können wir uns sicherlich nochmal in einer weiteren Folge ein bisschen vertiefen. Aber für heute sollte es auch erstmal reichen. Viele Informationen.
Genau, schaut gerne in die Sendungsnotizen, da haben wir noch ein paar Links für euch bereit, falls ihr euch da noch ein bisschen tiefer austoben wollt. Und ansonsten würde ich sagen, besten Dank fürs Zuhören, macht's gut und bis zum nächsten Mal.
Macht's gut. Ciao, ciao.
Tschüss.